Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge. Heute habe ich die Skoliose-Betroffene und Expertin Katrin Güttinger bei mir. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo, Conny.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und ich kann jetzt nur gleich an alle Podcast-Zuhörerinnen sagen, euch erwartet eine richtig, richtig coole Folge. Weil was ist besser als eine Physiotherapeutin mit Schrotfortbildung, mit Spiraldynamikfortbildung, mit ich kann gar nicht alles aufzählen, was du alles hast, Katrin, die dann aber auch noch zusätzlich selbst Skoliose hat. Und ich finde, das ist immer irgendwie nochmal so ein Punkt, wo man auch merkt, dass sich manchmal Physios dann noch tiefer reinfuchsen in diese Thematik. Deswegen freut es mich unheimlich, dass wir beide heute sprechen, liebe Katrin. Bevor wir jetzt aber so richtig reinstarten, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, danke für deine Einladung, Conny. Es freut mich, dass ich hier bin. Ich bin die Katrin, ich bin 42 Jahre alt, ich bin in Deutschland aufgewachsen als Schweizerin und lebe jetzt schon seit über 20 Jahren in Winterthur, das ist in der Nähe von Zürich, und ich bin Physiotherapeutin.
Ja, und wir haben schon in der Vorbereitung so ein bisschen darüber gesprochen, worauf wollen wir den Fokus legen? Natürlich auf deine eigene Skoliose-Geschichte, aber auch auf die ganzen Learnings, die du über diese Jahre auch sammeln durftest. Und besonders auch ja dieses Thema, ja, ab so 50 Grad hat man ja oftmals diese OP-Indikation und dann steht da oft diese Frage an, soll ich mich operieren lassen, soll ich mich nicht operieren lassen? Und du wirst uns doch so ein bisschen deine Erfahrungen damit mit auf den Weg geben. Aber lass uns da mal ganz von vorne beginnen bei der kleinen Katrin. Wann wurde denn deine Skoliose diagnostiziert?
Meine Skoliose wurde, glaube ich, mit ungefähr 13 Jahren diagnostiziert. Und zwar beim Arzt, als ich krank war und er die Lunge abgehört hat, ist ihm das aufgefallen. Dann sind wir zum Orthopäden und er hat ein Röntgenbild gemacht. Und ich musste normale Krankengymnastik machen. Ich glaube, mein Kopfwinkel war da so um die 30 Grad. Und dann ist meiner Mutter ein halbes, dreiviertel Jahr später, ist ihr aufgefallen, fand sie einfach, das sieht gar nicht gut aus. Das wird eigentlich immer schlechter. Und dann hat uns jemand die Asklepios Katharina Schroth Klinik in Bad Sobernheim empfohlen. Und dann sind wir direkt dorthin gegangen und waren dann bei Dr. Weiß. Der war der damalige Chefarzt, der Enkel von der Katharina Schroth war damals noch dort. Und dann hat er sich das angeschaut und irgendwie war an dem Tag, konnten die keine Röntgen machen. Entweder war das Röntgengerät kaputt oder irgendwas. Und er hat sich das einfach angeschaut und hat gesagt, das sind klinische 70 Grad. Das muss unbedingt operiert werden. Das ist eine absolute OP-Indikation und hat uns die Überweisung zum Chirurgen gemacht. Und wir waren natürlich sehr geschockt, weil das kam so aus dem Nichts.
Ja.
Genau, und dann haben wir uns aber eine Zweit- und eine Drittmeinung eingeholt und sind dann auch noch nach Zürich, weil meine Eltern beide Schweizer sind und wir da Empfehlungen bekommen haben von einer orthopädischen Klinik. Und die haben dann ein Röntgenbild gemacht und dann waren es nur 55 Grad.
Okay, aber Dr. Weiß meinte quasi, es schaut so krass aus, quasi wie eine Skoliose mit 70 Grad.
Mhm.
Okay, puh.
Genau.
Ja. Sag mal, vor dieser Reha in Bad Sobernheim, hast du von Schroth irgendetwas gehört? Also warst du da irgendwie dann schon ambulant in der Behandlung oder war das eher so eine schwerelose Zeit, sag ich mal?
Das war, also ich war dann noch nicht in der Reha. Wir waren nur bei Dr. Weiß ambulant. Genau,
okay,
genau.
Alles klar, sorry, ja, ich dachte, du warst schon auf Reha.
Mhm. Nee, davor hatte ich gar nichts davon gehört. Ja, nee. Und ich hatte auch keinen Schroth gemacht.
Okay, aber das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Wie alt warst du dann damals, als ich bei Dr. Weiß war?
Ich glaube, da war ich ungefähr 14.
Puh, und ich nehme an, kannst du dich noch erinnern, hattest du Schmerzen, hattest du keine Schmerzen?
Ich hatte gar keine Schmerzen.
Gut, da versteht man auch die Welt nicht mehr,
genau,
oder?
Genau, also das ist, ich habe auch, also bis ich dann, ich bin natürlich dann danach in Reha gegangen. Und ich wusste gar nicht, was das Problem ist. Also ich habe das gar nicht. Ich habe erst, als ich in Sobernheim war, eigentlich verstanden, um was es geht.
Ja, Verstehe. Okay,
genau.
gut. Das heißt also, ihr seid jetzt quasi bei dem Spezialisten in der Schweiz. Es ist nicht so drastisch, wie man geglaubt hat, aber es sind natürlich weitere Handlungsschritte, sage ich mal, erforderlich.
Genau, und wir haben dann uns dazu entschieden, das zuerst mal konservativ zu versuchen. Es war uns aber klar, dass das ein Versuch ist, also dass das nicht, ja, dass wir nicht davon ausgehen können, dass das funktioniert. Und dann bin ich direkt, dann haben wir uns für die Reha in Sobernheim angemeldet und dann war ich dann direkt ein paar Monate später da für 6 Wochen und habe ein Korsett bekommen und dann das ganze Programm, genau.
Okay, ja. Und dein
Und
größerer Bogen ist der in der Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule
der
oder?
ist in der Brustwirbelsäule, genau. Ja.
Okay. Puh, das heißt, du bist dann auf Reha irgendwie, erfährst du das erste Mal, was mit deinem Rücken da nicht stimmt und wie man sich korrigieren muss. Jetzt hast du schon ein bisschen noch angesprochen. Dir war quasi am Anfang ja gar nicht so bewusst, hey, warum muss ich das eigentlich alles machen? Habe ja keine Beschwerden und so geht es ja extrem vielen von uns. Also mir ging es genauso. Wie ging es dir dann so in Bad Sobernheim und auch mit dem Korsett? Weil es ist ja doch dann schon eine Veränderung.
Also Bad Sobernheim hatte ich natürlich davor auch keine Lust dazu, weil das ist so, man weiß ja nicht, was da auf einem zukommt. Und zu der Zeit gab es ja auch nicht Instagram und man konnte auch nicht googeln. Also es war 1998. Das ist, da, ich war nicht informiert. Also ich habe mir vorgestellt, ich komme da hin und da sind alles alte Leute.
Ja.
Und ich muss da turnen und dann war es ja total anders. Dann waren alles Jugendliche und ich fand es total super dort. Mir hat es total gut gefallen. Ich habe mich mit meiner Zimmernachbarin super gut verstanden. Also ich fand es eine tolle Zeit und mir hat es auch wahnsinnig viel gebracht, weil ich das dann, ich habe angefangen zu verstehen, was ich machen soll, was ich, ja, einfach alles, man sieht die anderen mit Korsett. Also ich fand es extrem positiv.
Hast du dann das Korsett während der Reha bekommen oder?
Nee, ich habe das schon 2, 3 Monate davor bekommen. Ja, genau.
Okay. Und dann kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Ist dir das leicht gefallen? Ist dir das schwer gefallen?
Ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber ich hatte halt schon so diese, das, die Idee von der Operation und für mich war wie irgendwie klar, das muss ich machen, wenn ich keine Operation möchte. Also,
Ja.
das ist leicht gefallen, ist es mir nicht, aber es war für mich wie klar, das mache ich jetzt. Und das habe ich wirklich auch konsequent durchgezogen.
Ja, okay. Und die Ärzte, das habe ich dich noch vorher ganz vergessen zu fragen, auch in der Schweiz, wie war denn das? Also als ihr dann gemeint habt, ihr wollt das konservativ probieren, war das wirklich eine Option, die euch aktiv angeboten wurde? Oder war schon in Richtung so, nee, OP-Indikation, typisch, sage ich mal, dieser Stempel aufgedrückt und es gibt jetzt nur diesen Weg?
Das ist eine sehr gute Frage und da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Das habe ich aber meine Mutter dann später mal gefragt, weil als ich angefangen habe in der Schweiz zu arbeiten, ist mir aufgefallen, dass ich, also ich hatte am Anfang den Eindruck, dass hier eigentlich noch schneller zur OP geraten wird und auch, was ich als Physiotherapeutin oft erfahren habe, dass wenn jemand über 45 Grad oder 50 Grad hat im Wachstum, dass man dann eigentlich sagt, da ist ein Korsett, macht da keinen Sinn mehr. Das versucht man, also das hat sich jetzt heute auch schon wieder deutlich geändert, aber so vor 10, 15 Jahren habe ich doch des Öfteren mitbekommen, dass man gesagt hat, ab diesem Kopfwinkel macht ein Korsett gar keinen Sinn. Und ich habe dann mal meine Mutter gefragt, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, dass wir den konservativen Weg versucht haben. Und sie hat mir dann gesagt, sie hat eigentlich nicht gefragt, was wir tun sollen, sondern sie hat gesagt, machen wir einen Fehler, wenn wir es zuerst mal konservativ versuchen. Also die Idee kam eigentlich von ihr. Und es ist,
Spannend, ja.
ja, genau.
Okay, ja, das heißt, du bist dann quasi voll eingestiegen in diesen Weg mit Korsett und mit Reha und mit Schrot und so weiter. Hast du denn da, ich sage jetzt einmal, auch eine Belohnung dafür bekommen? Weil man hofft ja dann immer, hat man im Korsett eine Kopfwinkelkorrektur? Wie verhält sich das Ganze? Wie ist es bei dir weitergegangen?
Ich habe das mir heute Morgen noch schnell rausgeschrieben aus diesen, ich habe die Schrotheftchen noch und weil das wusste ich nicht mehr. Aber ich hatte dann im Korsett eine Korrektur im thorakalen Bogen auf 35 Grad und lumbal auf 13 Grad.
Okay. Ja,
Und
was
es
waren
wurde
deine Gradzahlen vorher lumbal? Weißt du das?
30.
Aha, von 30 auf 13,
Ja,
im
genau.
Korsett.
Und wir haben dann am Ende der Korsetttherapie, haben wir dann nochmal ein Röntgenbild gemacht und da hatte ich thorakal 41 Grad ohne
Ah ja,
Korsett.
ohne Korsett,
Ja.
okay. Aber das ist ja mehr als nur ein voller Erfolg, weil man sagt ja heutzutage auch in dem Moment, wo wir aus dem Korsett rausgehen und dieselben Gradzahlen eigentlich haben wie vorher, wäre schon ein Erfolg. Du hattest sogar weniger. Also, wow, das, aber du hast doch durchgezogen, oder?
Ja, das habe ich. Also ich war viermal in Sobernheim. Ich war das erste Mal, war ich 6 Wochen, danach war ich immer 4 Wochen und ich habe das Korsett getragen. Wir hatten zu Hause alles Sprossenwand. Meine Eltern haben da dieses Hüftholz und alles gekauft und ich habe wirklich zu Hause auch meine Übungen gemacht.
Wie ging es dir da mit der Motivation? Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Waren deine Eltern sehr dahinter?
Ich hatte die Motivation, also das habe ich stark auch, glaube ich, aus mir selber rausgemacht. Und für mich war da Sobernheim schon sehr, sehr hilfreich, weil ich habe da natürlich auch andere Jugendliche kennengelernt, mit denen ich mich dann auch unterm Jahr ausgetauscht habe und mich getroffen habe und so. Und wir haben uns da, glaube ich, auch so ein bisschen gegenseitig motiviert. Und meine Mutter hat immer mal nachgefragt, aber ich habe da keinen großen Druck von meinen Eltern dazu bekommen. Oder zumindest kann ich mich
Okay.
daran nicht mehr erinnern.
Also sehr intrinsisch von dir quasi
Ja,
ist das
ja.
Ganze gekommen. Hattest du irgendwie so ein, ich sage jetzt mal, ein Ziel vor Augen oder irgendetwas? Kannst du dich an das noch erinnern? Irgendetwas, was dich motiviert hat?
Ich hatte natürlich immer diese Operation im Hinterkopf. Also das war natürlich das wollte ich nicht.
Okay, also schon so ein bisschen dieses
Schon so ein
Damoklesschwert. Okay, verstehe,
Ja.
ja. Ja gut, und dann kommt ja der Moment, wo man dann das Korsett eben abschulen soll. Wie war denn da die Phase?
Die war bei mir so, dass ich das dann von den anderen mitbekommen habe, dass man das so mit 18 rum abschulen kann. Und bei mir hat dann aber der Arzt gesagt, weil ich so einen großen Ausgangswinkel hatte, er fände das sinnvoll, dass ich das Korsett bis 21 trage. Und da habe ich gesagt, also da beim Arzt habe ich mich das irgendwie nicht getraut, aber da weiß ich noch, da bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Mutter gesagt, das mache ich nicht.
Ja,
Das ist mir zu lang, das mache ich nicht. Und dann habe ich einfach angefangen, das Korsett so abzuschulen, wie ich das von den anderen gekannt habe und habe dann einfach das eigenständig gemacht. Dann bin ich einfach nicht mehr zum Arzt gegangen.
Hier kommt deine Einladung zum großen, kostenlosen Neujahrsschroten. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Ende des Jahres, da kann es ganz schön hektisch zugehen und da vergessen wir vielleicht auch ab und an mal auf unsere Skoliose und dass wir unsere Schrotübungen ja nicht nur bei der Physiotherapie machen sollten, sondern auch zu Hause. Ich finde aber, dass das Ganze kein langweiliger Prozess sein muss, wo wir einsam und alleine mit unseren Reissäckchen auf der Matte sitzen, sondern ich bin der absoluten Überzeugung davon, dass wenn wir uns gemeinsam zum Schroten treffen, das heißt Skolis aus ganz Deutschland und Österreich online virtuell zusammenkommen, wir die Übungen mit cooler Musik, mit Anleitungen von Schrot-Physiotherapeutinnen gemeinsam machen und das Ganze noch mit Mentaltrainingskonzepten kombinieren, wir eine richtig, richtig gute Zeit haben können. Während wir an unserer Aufrichtung arbeiten. Und wenn du jetzt wieder im neuen Jahr losstarten möchtest mit deinen Schrotübungen, doch zu Hause aktiver sein möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein. Komm am 2. Januar von 18 bis 19 Uhr in den Schrotclub, schnupper da gratis rein, schau, was das auch bewirken kann, wenn du in einem motivierenden Umfeld deine Übungen machst. Ja, und hol dir da so mal ein bisschen, sag ich mal, dein Momentum, deinen Motivationsboost für das neue Jahr. Du bist beim Neujahrsschroten richtig, wenn du Skoliose hast und schon bereits 2 Schrotübungen erlernt hast, entweder auf Reha oder bei deiner Physiotherapeutin. Und du kannst Jugendliche sein, du kannst aber auch schon erwachsen sein. Du findest alle Informationen und die kostenlose Anmeldung in den Shownotes unter dieser Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Verstehe. Okay. Was haben denn die Ärzte dann an diesem Punkt gesagt, wo du ja eben auch diese Kopfwinkelkorrektur außerhalb des Korsetts hattest? War dann diese OP immer noch Thema oder wurde das dann eigentlich schon als Therapieerfolg gewertet und so, okay, du bist jetzt quasi mal aus dem Schneider?
Ja, das war die OP war danach nie mehr Thema.
Okay, also so eigentlich alles aufgegangen, oder?
Ja, total.
Okay. Wie war das dann in deinen 20ern? Weil es hat dich ja, denke ich, auch sehr geprägt, weil ansonsten wärst du ja nicht Physiotherapeutin geworden und hättest dich da auf Skoliose spezialisiert. War bestimmt, bestimmt ein Grund. Nimm uns da mal mit so in deine 20er.
Also als ich das Korsett dann abgeschult hatte, war das für mich eigentlich wie erledigt. Da dachte ich, okay, das ist OP ist kein Thema mehr. Und ich habe auch dann nicht mehr groß Übungen gemacht oder in die Therapie gegangen oder irgendwas. Mich hat es aber natürlich, wie du gesagt hast, geprägt und mich hat Medizin und Physiotherapie hat mich sehr interessiert. Ich habe dann zuerst angefangen, Medizin zu studieren. Dafür bin ich auch in die Schweiz, weil man in Deutschland ja mit dem Numerus Clausus, da bin ich nicht reingekommen. Ich habe dann aber nach einem halben Jahr gemerkt, das ist mir zu viel Lernerei und dann bin ich zur Physiotherapie gekommen, genau.
Ah ja,
Ja.
verstehe. Okay. Und hattest du immer schon, sage ich mal, dieses Ziel, auch dann die Schrot-Fortbildung zu machen und dich auf Skoliosen zu spezialisieren, oder kam das erst später?
Ich habe das so ein bisschen, glaube ich, wieder aus dem Auge verloren. Dann so auch während der Ausbildung und so habe ich da gar nicht mehr so dran gedacht. Und dann habe ich bei bei meiner ersten Stelle, nee, bei meiner zweiten dann, die habe ich gesehen, die sind auf Schrot und Skoliose spezialisiert und dann fand ich, ah super, das will ich machen. Und dann kam das nie wieder so auf.
Ah
Ja,
ja, okay.
genau.
Und warst du dann zwischendurch auch jetzt mit deiner eigenen Skoliose dann nochmal irgendwie beim Check-up, bei einer Röntgenkontrolle, oder war das irgendwie komplett, sage ich mal, in den Hinterkopf geraten und es war die Ausbildung und andere Themen dann wichtiger?
Genau, waren andere Themen und die Ausbildung wichtiger und ich hatte nie Schmerzen, daher habe ich mir eigentlich da nie groß Gedanken gemacht. Ich habe dann aber schon noch mal ein Check-up gemacht, irgendwie so noch 10 Jahre später oder so. Und da ist aber alles stabil geblieben. Die Kopfzahlen, die weiß ich aber nicht mehr genau. Aber es war dann nie mehr, OP-Indikation war nie mehr ein Thema.
Ja, okay, gut. Das heißt, du beginnst dich da dann auch in die Skoliose-Thematik, sage ich mal, immer weiter reinzudenken, so als Expertin. Du musst uns jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, wo du überall warst und weil das ist, ich finde das so bemerkenswert und es ist so was Schönes zu sehen einfach, dass dich da, dass du so einen Wissensdurst da hattest, und ja immer noch hast. Also fass uns mal kurz zusammen, in welche Richtungen du da deine Fühler ausgestreckt hast.
Ich habe dann, also mit Schrot habe ich angefangen und das finde ich halt eine super Basis. Und ich habe dann gemerkt, ah, es gibt gar nicht so viel vertieftes Wissen eigentlich für Skoliose-Patienten. Und dann hat es einfach irgendwann, habe ich mich angefangen, immer weiter zu vertiefen. Und dann habe ich noch die Spiraldynamik-Ausbildung gemacht, therapeutisches Klettern habe ich gemacht. Und bei mir war es halt immer so, ich habe halt immer alles selber ausprobiert. Und dann bin ich so immer weiter reingekommen, also ins therapeutische Klettern bin ich gekommen, weil ich gemerkt habe, ich kletter total gerne. Das ist wie so mein Krafttraining. Das ist und dann fand ich, ah, das kann man auch therapeutisch nutzen. Und dann habe ich noch die Gyrotonic-Weiterbildung gemacht, was halt auch, was ich eine super Ergänzung finde. Und für mich ist halt wie so, es gibt nicht die eine richtige Skoliose-Therapie, sondern das ist, wenn man so die Basis hat und anfängt zu analysieren und jede Skoliose eigentlich individuell zu behandeln, dann habe ich das Gefühl, das kann man eigentlich mit jeder Methode oder mit sehr, sehr vielen Methoden gut machen, aber man muss halt wirklich so diesen skoliose-spezifischen Aspekt drin haben. Das ist ganz,
Absolut.
ganz wichtig. Und ich habe halt auch Patienten teilweise, die kommen über 10 Jahre zu mir während dem ganzen Wachstum und da brauche ich Abwechslung. Das ist so ein bisschen, da brauche ich einfach mal wieder was Neues für mich, aber auch für die Patienten. Und das ist so ein bisschen meine Art. Ich glaube, das ist, als Therapeutin findet man ja dann auch irgendwann so, was passt zu einem selber. Und das, was zu einem selber passt, ist dann auch motivierend für die Patienten. Und ja, das ist so mein Weg.
Ja, absolut. Also Katrin, ich glaube, du sprichst jetzt gerade ganz, ganz vielen Skoliose-Betroffenen direkt aus der Seele. Weil was ich schon öfter höre, ist dieses, boah, die ganze Zeit immer nur Schrot, immer nur die Übungen. Ich brauche ein bisschen eine Abwechslung. Das ist ja genau das eigentlich, was du jetzt angesprochen hast.
Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, auch für den eigentlich, glaube ich, mentalen und psychologischen Effekt, nicht?
Ja.
Ja.
Und auch, also ich arbeite ganz viel mit Jugendlichen und Jugendliche ist ja auch, die muss man motivieren, also die meisten. Und ich denke, da ist auch so ein bisschen Abwechslung ganz, ganz wichtig und auch zu schauen, was passt zu welchen Menschen. Das ist ja auch, nicht jeder macht das Gleiche gern. Das ist so wie alle unterschiedliche Sportarten machen, passen auch unterschiedliche Übungen zu den verschiedenen Leuten. Und durch das, dass ich halt so viele Sachen gemacht habe, kann ich da wie auch so ein bisschen dann, oder ich versuche dann, das an die Patienten anzupassen, was zu wem passt.
Absolut. Auch Katrin, ja, das wäre meine nächste Frage jetzt nämlich auch gleich gewesen, genau diese Individualität, weil das fällt mir eben auch jetzt eben im Krafttraining extrem auf, dass es eigentlich fast zu kurz gedacht ist, immer nur auf diesen Kopfwinkel zu reduzieren oder von mir aus auch auf die Skoliometerwerte zu reduzieren, weil es hängt ja alles im Körper zusammen und auch wenn teilweise Skoliosemuster ähnlich sind, Kopfwinkel, Röntgenbilder ähnlich sind, verhält sich aber der Körper auch gerade in Bewegung anders, dann kommen natürlich auch noch eben meine Charaktereigenschaften und so weiter dazu und auch welche Vorstellung ich vom Training habe. Und dann passiert es eben manchmal, dass ich ähnliche Skoliosemuster habe, aber die komplett gänzlich unterschiedliche Trainingspläne haben. Ist es bei dir dann auch so?
Absolut. Und ich denke, das ist genau das, was ja wichtig ist. Dass wir das rausfinden, ist nicht immer einfach.
Ja.
Oder auch, ich sage auch gern, wir müssen die Jugendlichen dabei unterstützen, dass sie rausfinden, was für sie gut ist oder was ihnen entspricht. Und du hast jetzt auch was ganz Wichtiges angesprochen, der Kopfwinkel. Also ich meine, der Kopfwinkel ist ganz wichtig und das ist der Goldstandard und es ist ganz wichtig, dass wir die Röntgenbilder machen und dass wir das ausmessen. Aber die Skoliose ist so viel mehr. Und ich sehe halt als Physiotherapeutin, sehe ich da halt ganz stark rein, auch so diese funktionelle Aspekt. Wie bewegt sich der ganze Körper mit dieser Skoliose in der Bewegung, vielleicht noch im Sport, im Alltag?
Absolut.
Und im Alltag sehe ich auch, dass es ja Leute gibt, die haben Wahnsinns-Kopfwinkel, aber die haben gar keine Beschwerden. Und solche, die haben einen leichten Kopfwinkel und die haben große Beschwerden. Und ich denke, deshalb ist es, je mehr Sachen wir integrieren können, umso besser.
Absolut. Ach, du sprichst mir aus der Seele. Ich freue mich so sehr, dich jetzt gerade zu interviewen, weil tatsächlich habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es sich manchmal auch sehr einfach gemacht wird. Also wenn ich das System auch so ein bisschen, sag ich mal, kritisch hinterfragen kann, dass dieser Kopfwinkel und dieses 5 Minuten, ja, okay, das ist jetzt eben über 40 oder über 50 Grad und dieser Stempel halt sehr oft aufgedrückt wird, ohne dann eigentlich mal so im Detail nachzuschauen, wie war denn der Verlauf und wie schaut denn der Körper wirklich jetzt ganz individuell aus, auch in Bewegung?
Ist halt schwierig. Also das ist, ich finde da, ich verstehe da auch die Ärzte, dass die relativ dann schnell sind, weil die haben halt wenig Zeit. Und der Kopfwinkel ist halt der Faktor, den man wirklich objektivieren kann. Also das ist halt wirklich, auch wenn er seine Messungenauigkeit hat, aber trotzdem ist es wirklich ein objektiver Parameter. Und so die funktionellen Aspekte, also ich mache viel Videos, von Ganganalysen und so. Aber das ist natürlich, das hat nie diese Objektivierbarkeit. Und ein Arzt muss sich einfach auch an den objektivierbaren Faktoren orientieren. Und ich arbeite auch im Krankenhaus noch. Ich arbeite dort so in einer erweiterten Rolle in der Skoliose-Sprechstunde mit einer Ärztin und einer Orthopädietechnikerin zusammen. Also machen wir die Kontrollen von den Skoliose-Patienten. Und da sehe ich halt auch, das ist, die Ärzte müssen auch noch an ganz viel andere Sachen denken, wo ich als Physiotherapeutin super gut die funktionellen Aspekte einbringen kann. Aber da ist auch noch sehr viel mehr und da ist halt einfach die Zeit oft knapp.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid wirklich dann zu dritt in dieser Sprechstunde bei diesen Check-up-Terminen?
Also wir sind zu zweit, die Orthopädietechnikerin und ich. Und die Ärztin hole ich dazu, wenn irgendwas Außergewöhnliches ist. Die Patienten kommen das erste Mal, kommen sie zur Ärztin und dann werden sie zur Skoliose-Sprechstunde eingeplant. Und dann sind es die Orthopädietechnikerin und ich.
Aber ich finde das klasse, dass ihr da so interdisziplinär auch zusammenarbeitet, weil im Endeffekt, es ist ja wieder ein Körper, ein System, auf das all diese Reize, sage ich mal, ja einwirken.
Absolut, ja. Und es ist auch wichtig, die Interdisziplinarität ist halt in der Skoliosetherapie ganz, ganz wichtig.
Genau, weil du hast ja auch schon, also wenn man auf deine Website auch ein bisschen schaut, sieht man ja auch, wo du auch schon hospitiert hast und so weiter und so fort. Also du warst ja auf jeden Fall auch schon bei Orthopädietechnikern zu Gast, um dir das quasi auch da ganz genau erklären zu lassen. Oder wie du im Vorgespräch gesagt hast, ich weiß immer noch nicht alles, aber zumindest wird es immer ein bisschen mehr.
Ja,
Ich glaube, das
genau.
ist auch irgendwie das Schöne, oder? Weil das man nie auslernt.
Ja, und es ist ja, je tiefer man da reinkommt, desto mehr merkt man auch, wie wenig man weiß. Also das ist, ich glaube, die Skoliosetherapie ist so kompliziert, dass man, ja, je mehr man sich weiterbildet, desto mehr versteht man, was man nicht weiß. Aber das finde ich eben auch gerade das Spannende. Also das ist, ja, man kann
Absolut,
immer
ja.
dranbleiben, man kann sich eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln.
Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst an die letzten Jahre Betreuung von Skoliose-Betroffenen, auch jetzt im therapeutischen Setting, was sind da so deine größten Learnings oder die Sachen, wo du sagst, boah, das fand ich voll spannend oder das sind Erkenntnisse, die waren mir so nicht klar?
Also was für mich ein großes Learning ist, ich arbeite seit ein paar Jahren mit der Psychologin Elisabetta D'Agata aus Italien zusammen und von ihr habe ich unglaublich viel gelernt, so bezüglich Motivation und auch bezüglich Jugendlichen. Also ich habe mich am Anfang sehr fest, sehr stark so auf das Therapeutische gestürzt und da wollte ich immer mehr verstehen und so und von ihr habe ich dann viel gelernt. Auch so Umgang mit den Patienten. Also zum Beispiel ganz spannend fand ich, dass so Argumentationen bei Jugendlichen wie, du sollst jetzt dein Korsett tragen oder deine Übungen machen, weil sonst hast du später mal, wenn du erwachsen bist, hast du Probleme. Das ist von der Hirnentwicklung, entspricht es gar nicht den Jugendlichen, weil das Gehirn ist noch gar nicht so entwickelt, dass die so weit in die Zukunft denken können. Das ist aus unserer Erwachsenenperspektive, ist das das, was wir ihnen sagen müssen. Aber das bringt gar nichts. Die sind so stark im Moment, dass wir im Moment suchen müssen, wie wir sie im Moment motivieren können. Und das war für mich total hilfreich, weil ich das jetzt wie anders versucht zu machen.
Andere Zugänge auch einfach dann
Andere
zu finden.
Zugänge, genau.
Ja. Und was funktioniert dann anders gefragt? Wo hast du die Erfahrung gemacht, was oftmals gut funktioniert, dann in der Motivation? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz viele Eltern auch Zugang, die Ohren gerade gespitzt haben.
Also was ich versuche, ist, ihnen eigentlich am Anfang so ein bisschen den Raum zu lassen, dass sie herausfinden, was sie wirklich wollen. Weil es ist ja was ich in der Skoliosetherapie sehr schwierig finde, ist so der Zeitfaktor. Wir sind ja so unter Druck und ich glaube, das ist auch was die Eltern dann auch oft stresst. Wir wissen, sie müssen das jetzt oder sie sollten es jetzt machen. Wir können ihnen nicht einfach Zeit lassen. Und dann, wenn sie Lust haben in 3 Jahren, weil dann ist halt ein großer Teil schon durch. Aber die konservative Therapie ist so aufwendig für die Jugendlichen. Wenn die Jugendlichen nicht voll dahinter stehen, dann funktioniert es nicht. Und da bin ich so ein bisschen ihnen wirklich am Anfang ein bisschen weniger Input zu geben und ein bisschen zu warten, was von ihnen kommt und auch stark auf das einzugehen, was von ihnen kommt, zu gucken, wie bewegen sie sich gerne und dann anhand von dem eigentlich meine Therapie anzupassen. Also ich gucke dann auch, ich mache auch ganz oft mache ich verschiedene Beispiele. Ich sage, guck, ich gebe dir jetzt mal 5, 6 verschiedene Übungen, machen wir jetzt einmal durch und du sagst mir, was entspricht dir am meisten? Was könntest du dir am ehesten vorstellen, zu Hause zu machen? So ein bisschen das, dass ich nicht sage, das ist die Übung und die musst du machen.
Ja, und im Endeffekt ja auch, also sehr psychologisch auch sehr, sehr klug gelöst, weil im Endeffekt suche ich mir ja dann meine Übung aus. Und ich hab Wahlmöglichkeiten.
Genau.
Ja, absolut. Ja, und ich glaube, jeder, also ich habe das bei mir im Training auch. Ja, immer wenn ich auch meinen Trainingsplan schreibe, ich sage, der Trainingsplan, der ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, und wenn du jetzt sagst, nach dem vierten, fünften Mal diesen Trainingsplan machen, boah, Conny, ich weiß, wir haben diese Übung jetzt schon gerade viermal durchbesprochen und du hast mir das alles genau erklärt und du hast mir sogar über die Übungsausführung irgendwie drüber gesehen, aber ich fühle mich irgendwie trotzdem noch nicht wohl bei der Übung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das wirklich begreife quasi. Ja, alles gut. Ja, es ist nicht jede Übung für jeden Körper gleich gut geeignet. Und wenn man sich damit nicht wohl fühlt, ist das, glaube ich, die schlimmste Sache überhaupt. Weil jeder weiß das dann selber, mit welcher Motivation man das dann macht. Und dann gehört das einfach ausgewechselt. Und gerade da diese Wahlmöglichkeiten zu geben, ja, das ist vielleicht, ja, das ist ein guter Hinweis auch für die Eltern zu Hause. Oder aber vielleicht, wenn ein paar Experten gerade zuhören. Ja. Wie ging es denn jetzt dann? Ja, Entschuldige, du wolltest halt noch einen Gedanken jetzt, glaube ich, gerade.
Und was ich auch mache, was ich auch gelernt habe, ist so ein bisschen, früher habe ich ganz stark, am Anfang wollte ich viel Informationen mitgeben. Und das habe ich auch von Elisa gelernt, dass für viele ist ja die Diagnose ein Schock und die sind dann wie in so einem Freeze-Zustand. Und wenn man eigentlich in dem Zustand dann noch weiter auf sie einredet, bringt es nichts. Und dann fragt man sich 2, 3 Monate später, warum wissen die denn das nicht? Habe ich doch alles so genau erklärt, aber die können das dann wie nicht aufnehmen. Und heute mache ich das, wenn ich wie sehe, die sind in einem Zustand, wo sie nicht aufnehmen können, was ich sage. Dann nehme ich mir das raus, dass ich dann fast nichts erzähle und einfach warte, bis das dann kommt oder bis sie fragen oder bis ich merke, sie sind bereit dazu. Weil früher hatte ich so im Hinterkopf, ich muss gewisse Sachen durchbringen und das mache ich wie heute nicht mehr. Wenn ich merke, das passt nicht, dann passt es nicht, dann passt es vielleicht später.
Ja, und ich glaube, das kommt aber auch mit der Erfahrung, mit der Zeit, mit Erfahrung auch mit der Therapeutin einfach, weil du wirst natürlich sicherer. Ich sage immer, mit jedem Jahr, mit dem du auch behandelst, mit jedem Jahr, mit dem du quasi voranschreitest in deiner Tätigkeit, mit deinem Wissen, und umso, ist, glaube ich, mal relaxter, entspannter bist du auch selbst und weißt ganz genau, okay, es ist halt eben nicht immer das Wissen sofort zum Beispiel reinzubringen in den Betroffenen, wenn der gerade komplett abblockt.
Genau.
Ach schön, ja. Wie ging es denn dir jetzt eigentlich? Weil ich meine, jetzt bist du, hast du vorhin erwähnt, ein bisschen über 40. Wie geht's denn mit deiner eigenen Skoliose? Machst du regelmäßig noch Therapie? Immer die Frage an die Physiotherapeuten, macht ihr eure eigenen Therapien? Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut mit meiner Skoliose. Ich mache also so Therapie, dass ich irgendwo hingehe, das mache ich nicht regelmäßig. Also mache ich eigentlich gar nicht. Aber ich mache natürlich für mich selber ganz viel. Wobei ich jetzt sagen muss, in der letzten Zeit eher weniger, weil ich bin im Januar Mama geworden, also vor 9 Monaten. Und die Zeit ist knapp. Aber ich versuche sehr stark da dran zu bleiben, weil ich natürlich auch weiß, dass es das eine ganz wichtige Zeit ist. Aber ich bin super gut durch die Schwangerschaft gekommen. Ich hatte davor am Anfang ein bisschen Respekt, aber problemlos. Und auch jetzt geht es mir super gut mit meinem Rücken. Ich denke, dass ich vielleicht so in 1, 2 Jahren das nochmal kontrollieren lasse, um wirklich zu gucken, ob das stabil geblieben ist. Aber ich bin da total zufrieden mit.
Ja,
Ja.
okay, aber es ist, glaube ich, beruhigend auch für viele zu hören, dass selbst du mit deinem Wissen natürlich auch mit ein bisschen Respekt, sage ich mal, daran gegangen bist, war an die Schwangerschaft und an dieses ganze Thema. War das, also hast du da überlegt, weil ich weiß, es gibt tatsächlich Skoliose-Betroffene, die dann überlegen, mit Kinderwunsch, ja, soll ich mir den wirklich erfüllen, aus diversen Gründen, die da auch dahinter stecken, ja, da geht es ja um das Thema auch Weitervererbung der Skoliose, aber dann auch, hey, wie wird es mir dann gehen mit diesen hormonellen auch Umstellungen im Körper etc. Magst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen in deine Gedankenwelt?
Also ich hätte nie gedacht, dass ich wegen der Skoliose kein Kind bekomme. Das wäre für mich absolut nicht. Aber das ist natürlich schon sowas, das wird ja immer wieder gesagt. Und ich habe das selber auch den Leuten immer wieder gesagt. Das ist so eine Zeit, wo es zunehmen kann und so. Ich hatte das im Hinterkopf, aber und auch so das vom Vererben, das habe ich auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Vor allem, weil die Mutter von meinem Mann auch eine Skoliose hat
Ah
und
ja.
es ist und weil es ein Mädchen ist jetzt, aber ich habe irgendwie bin ich da relativ entspannt, glaube ich, weil ich denke, irgendwie habe ich das Gefühl, sie wird es schon nicht kriegen und sonst wissen wir
Ganz genau, was ihr zu
ganz
tun
genau und
habt.
am Schluss macht sie eh, was sie dann möchte. Also das ist da, das ist dann, ich weiß, was man wissen kann und der Rest, aber ich hoffe, dass sie das nicht bekommen wird. Und ich habe da auch, also ich glaube, die Angst, ich habe mal mit meinem Mann drüber gesprochen, hat er gesagt, ja gut, aber wenn sie eine Skoliose kriegt, also das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Das ist ja, es gibt ja weitaus Schlimmeres. Also es ist ja nicht, ja.
Ja, absolut, ja. Okay, das heißt, du bist aber, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, jetzt auch immer noch zum heutigen Zeitpunkt beschwerdefrei. Also es gab nie
Ja.
jetzt irgendwie eine Thematik, wo du gesagt hast, aufgrund quasi deiner Skoliose, da haben dich oft Rückenschmerzen geplagt, ausstrahlende Schmerzen, was man auch immer hört.
Nein, ich hatte während der Schwangerschaft mal eine kurze Phase, wo ich so im unteren Rücken, aber beidseitig relativ breit leichte Schmerzen hatte. Aber ich glaube, das war einfach durch die Umstellung von der ganzen Statik. Ich habe dann ein bisschen Übung gemacht und dann ging das weg. Das
Ja,
ist, also
okay.
es gibt schon zwischendurch mal Phasen, wo ich meinen Rücken ein bisschen spüre oder so, aber sobald ich dann was mache, ist es weg. Das ist, ja, genau.
Okay, ja, und jetzt hast du eh schon angedeutet. Du weißt natürlich, dass du jetzt gerade in einer guten, sage ich mal, Zeit bist, wo ja auch die, sag jetzt mal, die sportliche Betätigung und auch wieder reinzukommen auch extrem wichtig ist. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, warum das denn so ist? Weil vielleicht fragen sich manche jetzt gerade, warum hat die Katrin das jetzt gerade gesagt?
Das ist natürlich von der hormonellen Umstellung durch die Schwangerschaft und auch nachher durch das Stillen sind die Bänder lockerer und das habe ich spannenderweise auch wirklich gespürt. Also das habe ich in den Gelenken gespürt, dass da weniger Stabilität da ist und das ist natürlich eine Zeit, in der die Skoliose zunehmen kann und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man da darauf achtet, dass man muskulär gut stabilisiert ist, dass man Sport macht, dass man Übungen macht, wobei das natürlich auch die Zeit ist, wo man extrem wenig Zeit hat, wo man sich wirklich dazu überwinden muss. Und ich bin sportlich noch nicht da, wo ich gerne wäre jetzt, weil ich mache sehr gern Sport. Aber ja, also ich mache momentan kaum Sport. Was ich aber mache, ich mache wirklich Übungen. Also das ist zwar nicht so regelmäßig, wie ich gerne würde, aber so gut wie es geht. Ja.
Aber es freut mich, Katrin, dass auch du diese, sag ich mal, Herausforderungen einfach im Alltag hast, ja. Und gerade so, wie du gerade gesagt hast, es ist einfach der Fokus jetzt bei dir auch auf etwas ganz was anderes, wenn man da frisch gebackene Mama ist. Da sind auch andere Sachen eben wichtiger. Aber ich glaube, es ist eben gut, dass man eben, wenn man so eine Balance eben findet, dann passt das. Und das sind auch diese Sache dann immer im Hinterkopf zu haben, ah, ich sollte eigentlich mehr, ich sollte eigentlich mehr. Da sind wir dann auch wieder bei diesem Mentalen, was wir ja auch Skolis, finde ich, ganz oft haben. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, ja. Dieses, es ist nie genug. Ich muss immer noch mehr machen. Ich muss immer noch mehr machen. Und manche habe ich dann auch wirklich so das Gefühl, und ich hatte auch so eine Zeit lang, also ich hebe gleich meine Hand, ja, wo das dann ein bisschen, wo man eben diese Balance zwischen Belastung und Entspannung und Regeneration irgendwie verliert.
Das ist natürlich, man hat so das so, man sollte, das ist, das habe ich jetzt auch teilweise in meinem Kopf. Ich habe mir aber gerade letztens gedacht, eigentlich sollte man das ablegen, weil was ich, das ist natürlich schwierig, aber was ich auch finde, wenn die Skoliose gut funktioniert, und das habe ich wie gemerkt, meine Skoliose funktioniert gut, die verträgt es auch gut, wenn ich mal zu viel mache oder irgendwie mal nicht so trainiert bin oder so. Die verändert sich ja nicht in 2, 3 Monaten. Das ist, ich glaube, da darf man dann auch wie mal ein bisschen entspannt sein und sagen, es ist ja über die ganze Zeit ist wichtig, was man macht, aber nicht über kurze Zeiten, in denen man vielleicht viel Belastung hat. Das gleicht der Körper wieder aus. Also das ist, und das, also ich spüre das auch, das verträgt mein Körper. Das ist, ja.
Hier kommt deine Einladung zum großen, kostenlosen Neujahrsschroten. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Ende des Jahres, da kann es ganz schön hektisch zugehen und da vergessen wir vielleicht auch ab und an mal auf unsere Skoliose und dass wir unsere Schrotübungen ja nicht nur bei der Physiotherapie machen sollten, sondern auch zu Hause. Ich finde aber, dass das Ganze kein langweiliger Prozess sein muss, wo wir einsam und alleine mit unseren Reissäckchen auf der Matte sitzen, sondern ich bin der absoluten Überzeugung davon, dass wenn wir uns gemeinsam zum Schroten treffen, das heißt Skolis aus ganz Deutschland und Österreich online virtuell zusammenkommen, wir die Übungen mit cooler Musik, mit Anleitungen von Schrot-Physiotherapeutinnen gemeinsam machen und das Ganze noch mit Mentaltrainingskonzepten kombinieren, wir eine richtig, richtig gute Zeit haben können, während wir an unserer Aufrichtung arbeiten. Und wenn du jetzt wieder im neuen Jahr losstarten möchtest mit deinen Schrotübungen, doch zu Hause aktiver sein möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein. Komm am 2. Januar von 18 bis 19 Uhr in den Schrotclub, schnupper da gratis rein, schau, was das auch bewirken kann, wenn du in einem motivierenden Umfeld deine Übungen machst. Ja, und hol dir da so mal ein bisschen, sag ich mal, dein Momentum, deinen Motivationsboost für das neue Jahr. Du bist beim Neujahrsschroten richtig, wenn du Skoliose hast und schon bereits 2 Schrotübungen erlernt hast, entweder auf Reha oder bei deiner Physiotherapeutin. Und du kannst Jugendliche sein, du kannst aber auch schon erwachsen sein. Du findest alle Informationen und die kostenlose Anmeldung in den Shownotes unter dieser Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich.
Aber es ist ein schönes Gefühl, oder wenn man wieder dort ist, wo man sich wirklich auf seinen Körper verlassen kann.
Ja.
Bei mir gab es eine Phase, wo ich das nicht mehr oder das Gefühl hatte, es nicht mehr zu können. Und umso schöner ist es dann, wenn man das Gefühl hat, das wieder zu erlangen und eben weiß, okay, und selbst wenn jetzt eben, so wie du sagst, diese eine Woche oder diese 2 Wochen jetzt nicht so gut laufen, weil vielleicht auch krank, weil viel Stress etc., dass es aber dieser Long Run, dieser Marathon eigentlich über Jahrzehnte bei uns Erwachsenen ist, der dann wirklich entscheidend ist.
Absolut. Und ich denke auch, es ist auch entscheidend, was man im Alltag macht und wie man sportlich unterwegs ist, weil ich hatte auch Zeiten, da habe ich überhaupt keine Übungen gemacht und zwar über mehrere Jahre hinweg.
Mhm.
Und das hat mein Rücken auch super gut vertragen. Also das ist nicht, weil das erlebe ich auch oft bei Jugendlichen, dann denken die, oh Gott, muss ich jetzt mein Leben lang Übungen machen? Ich finde eigentlich nicht. Also das ist wirklich, ich finde, wenn man sportlich aktiv ist und so ein bisschen, also ich versuche meinen Patienten auch immer beizubringen, dass wenn die Therapie fertig ist, dass sie ihren Körper so gut spüren, dass sie wissen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also wenn ich jetzt in das Rückbildungstraining gegangen bin, dann spüre ich selber, welche Übungen tun mir gut, wo muss ich die vielleicht noch, oder wo kann ich sie noch ein bisschen anpassen, dass sie mir noch ein bisschen besser tut. Mein Ziel ist, dass das meine Patienten so ein bisschen wissen, dass sie dann nicht immer alles skoliose-spezifisch machen müssen, sondern dass sie das selber in ihrem Körper eigentlich anpassen können.
Absolut. Und ich glaube, das kommt aber auch so ein bisschen, wenn man zur Expertin seiner eigenen Skoliose wird und je mehr Wissen man sich selbst drüber aneignet, ist immer so wichtig, das auch dann eben mitzugeben. Weil genau das ist ja dann der Punkt, wenn ich dann eben in einem Kurs mal bin. Also das heißt ja jetzt nicht, dass ich nie wieder in irgendeinen Gruppenkurs ins Fitnesscenter oder wo auch immer ich gerade bin, ja, gehen kann. Aber dass ich halt eben weiß, hey, ja, die Sachen, die kann ich alle mitmachen und hier bei den anderen, gut, da passe ich vielleicht ein bisschen auf, weil da weiß ich schon, das tut mir vielleicht nicht so gut.
Genau. Und du sagst jetzt Wissen und ich finde schon auch Wissen, aber halt auch Körpergefühl. Also das ist, weil ich glaube so, Wissen bei der Skoliose ist ja manchmal auch noch schwierig und wenn man es spürt, ist es oft fast das Beste.
Ja, absolut. Und von dem, was man spürt, auch lernt für die Zukunft.
Ja, genau.
genau.
Ja.
Jetzt muss ich dich eine Sache noch fragen, weil du bist ja jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähnlich wie das ja bei mir ist, nur ein bisschen ein anderer Weg, dass ja auch die konservative Behandlung anschlagen kann, schon noch in Fällen, wo man eigentlich schon so mal auf dem Papier sagen würde, eher eben zur OP. Jetzt haben wir noch gar nicht über eine Sache gesprochen, die mich persönlich sehr interessiert, und zwar das Thema Erwachsenenkorsett. Jetzt wollte ich dich mal fragen, auch aus deinem therapeutischen Wissen heraus, wie stehst du denn zu dem Thema Erwachsenenkorsett? Kann das in manchen Fällen sinnvoll sein? Hast du da selbst schon Erfahrungen gemacht?
Also du zeigst ja, dass das in manchen Fällen sinnvoll sein kann.
Ja.
Und ich finde das super, um das auszuprobieren. Also das ist, wenn jemand motiviert für das ist, finde ich absolut. Ich habe therapeutisch dazu gar keine Erfahrung, weil das in der Schweiz nicht verordnet wird. Und weil ich auch die Meinung kenne, dass das nichts bringt. Also dass das nicht... Daher habe ich das bisher so noch nicht gesehen. Aber ich denke, alles, was, also ich denke, es ist ja in der Skoliosetherapie ganz wichtig, dass jeder rausfindet, was passt zu ihm. Und dann ist ja auch oft, das funktioniert ja dann auch. Also das ist, du hast ja dann irgendwie diesen Weg gefunden und für dich hat es funktioniert und es stimmt. Und ich denke, das ist eine super gute Möglichkeit,
Die
das
man ausprobieren kann,
auszuprobieren. Auch,
einfach. Ja,
genau, genau,
absolut. Ja.
ja.
Und ich glaube, es ist auch so, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, es ist auch nicht für jeden. Also, ich habe auch manche, die mich anschreiben und sagen: Boah, Conny, Erwachsenenkurs, ich könnte mich nie wieder, könnte ich mich auch nur in so ein Ding quälen. Ich bin quasi so auch vielleicht so ein bisschen ja, ein gebranntes Kind noch aus meiner Vergangenheit und nie mehr möchte ich das. Und andere sagen: Ja, meine Kindheit war vielleicht auch nicht schön in dem Ding, aber möchte ich noch probieren als konservativen Weg und auch so, wie du sagst, ist und bleibt natürlich immer sehr individuell.
Ja.
Ja. Okay, liebe Katrin, jetzt haben wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Vielleicht möchtest du ganz kurz erzählen, weil du bist ja im Verein Skoliose Schweiz auch sehr, sehr aktiv. Möchtest du uns da mal kurz erzählen und mitnehmen, was du da so machst oder was der Verein so macht?
Also der Verein Skoliose Schweiz, da bin ich seit 3 Jahren Mitglied und also im Vorstand Mitglied. Mitglied bin ich schon länger. Und wir machen ganz viel verschiedene Sachen. Also wir machen einmal jährlich einen Skoliose-Kongress und wir machen ein Journal, also ein Heft, weil wir finden es ganz wichtig, dass die Information über die Skoliose-Therapie zu den Patienten kommt. Und am Kongress spannend ist auch, dass da Fachpersonen sind und Patienten. Also wir wollen wirklich diesen Austausch. Wir wollen auch ja, dass das nicht so separat ist, sondern dass die Therapeuten sehen, wie es für die Patienten ist und umgekehrt.
Ja, sehr, sehr schön. Und ich freue mich auch, dass ich im neuesten Journal ja einen Beitrag schreiben durfte für das Journal 2025-2026. Also für alle, die das interessiert, wir werden das natürlich auch verlinken im Blogbeitrag von der Podcast-Folge, findet man in den Shownotes den Link dann. Und da geht es ein bisschen auch um das Thema, meine Erfahrungen zusammengefasst zum Thema Erwachsenenkorsett, was ich da so die letzten, ja, über 3 Jahre so sammeln durfte. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Liebe
Ja.
Katrin, so, bevor wir jetzt hier unsere Aufnahme beenden, kommt meine Frage, die ich immer stelle, und zwar: Möchtest du den Skoliose-Betroffenen und auch den Angehörigen da draußen noch etwas mitgeben, so eine letzte Botschaft mit auf den Weg geben, was dir ganz besonders wichtig ist?
Also ich denke, was mir wichtig ist, ist, dass die Patientinnen und Patienten den Mut haben, einen Weg zu suchen, der für sie selber stimmt, weil ich denke, dann ist es das Richtige und dann finden sie auch die Motivation, um das zu machen. Und auch wenn das manchmal vielleicht nicht ganz der Weg ist, der empfohlen ist oder so, dass sie dann trotzdem sich den Weg selber suchen. Weil ich glaube, was die richtige Therapie ist, am Ende, das ist so individuell und das gilt es irgendwie herauszufinden. Und ich
Ja.
sehe uns so als Fachperson eigentlich eher so, wir geben Inputs und geben Ideen, aber am Ende müssen eigentlich die Patienten und ihre Eltern selber herausfinden, was für sie stimmt.
Absolut, ja. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, liebe Katrin. Vielen herzlichen Dank, dass du uns ja da so viele Einblicke gewährt hast, sowohl in dein persönliches Leben, aber als auch in deine berufliche Laufbahn. Ich glaube, es waren ganz, ganz viele wertvolle Tipps und Tricks da mit dabei und auch gerade mit der Motivation, ja, wie man da auch rangehen kann an die Sache und wie individuell es im Endeffekt ist. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt dann noch eine wunderschöne Zeit mit eurer ja frisch gebackenen und erweiterten Familie, mit deiner Tochter. Und wünsche dir einen schönen Tag, meine Liebe.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und danke, dass ich hier sein durfte und für deine Arbeit. Die ist ganz toll, das ist ganz
Oh.
wichtig.
Ich danke dir. Tschüss.
Danke dir, tschüss.